Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt. Wir haben in der Biografiefolge ja schon etwas über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir mit dem heutigen Text?
Ja, also der Text auf dem ersten Lesen auf jeden Fall noch grotesker als alles, was wir bisher hatten. Ich dachte, nach der Dame wird schon schwierig, aber nee, das hat aber Stein an Fahrt aufgenommen an der Groteskigkeit und auch an der Komik auch einfach. Und
Ist
ich
ja eine
glaube,
Komödie.
es ist auch eine Komödie, da hast du recht. Ein Drama ja auch als Komödie. Und ja, es war schon, beim zweiten Lesen konnte ich dann wieder die ja, das Genie, sage ich mal, von Dürrenmatt mögen, aber beim ersten Mal dachte ich mir so, warum magst du das Stück? Deswegen, warum magst du das Stück? Du hast ja gesagt, du bist ein großer Fan davon.
Ein großer Fan ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich kann dem Stück auf jeden Fall was abgewinnen. Ich habe das auch zweimal mir zu Gemüte geführt. Das erste Mal war tatsächlich in der Schule, ich glaube in der 9. Klasse oder sowas. Und da hat es mir überhaupt nicht gefallen.
Ja, verständlich.
Also vielleicht liegt es am Deutschunterricht. Das da zu besprechen ist ja auch nochmal, besonders in der 9. Klasse, ein bisschen anstrengend. Jetzt mittlerweile, also ich habe das dann jetzt als ein Hörspiel gehört. Da gibt es im Internet eine ziemlich coole Hörspielversion, das von der Klasse gemacht wurde. Also
ja, oder
von
von
der
ein paar Freunden
Mädchenschule
auf
oder
jeden
was.
Fall. Das ist richtig cool, ja.
Ja, also das hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt, wo ich ein bisschen tiefer, in ganz großen Anführungszeichen, in Literatur drin bin oder vielleicht einfach viel älter geworden bin, habe ich dann nochmal einen ganz neuen Zugang zu bekommen. Und tatsächlich Stück eigentlich ganz gut.
Ja, das ist auch so interessant, dass diese ganzen Stücke, die man in der Schule liest, später, also die passen eigentlich gar nicht in die Schule, muss man eigentlich auch manchmal ganz ehrlich sagen. Was es juckt denn, keine Ahnung, Jugendlichen, irgendwas von einer alten Dame zum Beispiel, also das, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein gutes Beispiel ist, aber also, allein an den Worten kann man schon irgendwie erkennen, dass das nicht unbedingt passt. Das,
Sagen wir es mal so, der Sandmann ist was für kleine Kinder und für Erwachsene, aber nicht für Jugendliche. Von der Hoffmann, ja.
Ja,
Gut.
genau.
Bevor wir uns
Aber
jetzt hier noch um Kopf und Kragen, würde ich sagen, gehen wir mal zum Haupttext über, beziehungsweise schauen wir jetzt erstmal in der Inhaltszusammenfassung an, um was es überhaupt geht. Guten Appetit. Ja, als Quellen, sagen wir vorher mal vorneweg, habe ich jetzt diesmal neben dem Originaltext, den ich in der Schule gelesen habe, und dem Hörspiel, das ich von dieser Klasse gefunden habe, von ich sehr begeistert war, meine Loki-Quelle, studysmarter.de, die ist mal ganz gut zusammenfassen, und ein bisschen was Anspruchsvolleres von Sonja Nowak, eine Arbeit von ihr mit dem Titel Nur im Irrenhaus sind wir noch frei, oder Das Motiv des Irrenhauses als Metapher für unsere Welt in Friedrich Dürrenmatts Die Physiker und Achterloh. Was sind deine Quellen?
Auch Study Smart habe ich auch mal reingeschaut. Du muss ich ja langsam mal wissen, was diese Quelle auf sich hat, wenn du dich so häufig benutzt. Und dann habe ich mir auch noch Studyflix für die Personenkonstellation mal ein bisschen so angeschaut als Zusammenfassung. Und ich habe mal wieder den Film ein bisschen angeschaut, nicht komplett, aber ich habe da auch was zu sagen auf jeden Fall.
Okay.
Genau.
Würde ich mal sagen, rein in der Zusammenfassung. Zuerst haben wir eine kleine Vorbemerkung, und zwar, dass es sich um einen klassischen, also das ist ein Drama, und da stehen halt immer auch so Regieanweisungen bei. Und hier eben als so Regieanweisung oder Vorbemerkung, dass es sich um einen klassischen Aufbau handelt, also mit Einheit von Ort und Zeit. Spielt also alles an einem Nachmittag, Schrägstrich Abend,
Ja.
So in der Richtung. Also,
Aber das ist auch interessant, du sagst klassischer Aufbau. Was ist denn dieser klassische Aufbau einer griechischen Tragödie, richtig? Also das ist der klassische Aufbau einer griechischen Tragödie, dass es eine Einheit von Ort und Zeit gibt. Und das fand ich interessant, dass es gleich am Anfang steht und auch so deutlich. Normalerweise ist es einfach so, muss man halt wissen, so. Das wird nicht extra gesagt in dem Stück.
So viel zur Zeit und zum Ort. Also es findet die ganze Zeit in dem Salon von einem Sanatorium, und zwar Le Cherizet, statt.
Ja.
Also im Werk wird es immer als Irrenhaus bezeichnet. Kann vielleicht das heute ein bisschen kritisch sehen. Ich glaube, so würde man das heute nicht mehr sagen, aber so sagt man eben hier. Und das wird auch begründet. Also man sagt, wegen dieser ganzen Verrücktheit hier ist nur eine klassische Form dieses Stückes angemessen. Damit zum ersten Akt. Das Ganze ist in zwei Akte gegliedert und da passen die ersten drei Szenen auch so ein bisschen als Einheit zusammen. So haben wir hier den Inspektor Voss, also mal wieder ein Kriminalinspektor in einem Bär von Dürrenmatt. Das hatten wir jetzt auch schon öfter. Und der ermittelt wegen des Mordes an einer Krankenschwester. Und in dem Gespräch mit der Leiterin oder Doktorin da, der Frau von Zahn, Fräulein von Zahn,
Zahnt mit D
Zahn.
am Ende.
Da bin ich richtig gespannt, falls du nachher wieder was zu sprechenden Namen
Natürlich habe ich
erfährst.
was
Da bin ich
dazu.
richtig gespannt, weil ich habe keine Ahnung. Und in diesem Gespräch zwischen den beiden wird man so ein bisschen in die Begebenheiten dort eingeführt vor Ort. Also es gibt drei Patienten in dieser Irrenanstalt und einer davon hält sich für den Physiker Albert Einstein. Der hat die entsprechende Krankenschwester an diesem Nachmittag erdrosselt oder ein bisschen bevor der Kommissar gekommen ist. Eine andere hält sich für den großen Physiker Newton und hat vor 3 Monaten eine Krankenschwester erdrosselt. Und der dritte Patient heißt Möbius und der ist halt auch Physiker. Also das Besondere bei ihm ist, dass ihm angeblich der König Salomo erscheint. Aber
Und
ansonsten ist er
er hält
harmlos.
sich nicht für irgendjemand anderen.
Das stimmt.
Der hält sich für sich selber.
Was schon ein bisschen besonders ist da fast schon.
Eigentlich schon, aber er ist ja auch ein bisschen die Hauptfigur.
Irre. Gut, der Inspektor redet da jetzt zwar mit der Leiterin und meint hier so irgendwie, macht zumindest Anstalten, irgendwie hier den Fall aufzuklären, den zu verhaften, was auch immer, was Polizisten halt so machen. Und das Fräulein von Zahnt sieht davon aber immer so ab. Also die scheint eigentlich gar kein richtiges Problem damit zu haben, dass hier eine Krankenschwester von ihr erdrosselt wurde. Sie meint so, ja, sie dürfen das nicht so in diesem klassischen Opfer-Täter-Schema, sondern eigentlich sind ja die Patienten die Opfer und die sind nicht zurechnungsfähig und man kann denen jetzt nicht wirklich was ankreiden. So. Als sie dann woanders hingerufen wird, kommt dann auch noch Newton zu dem ein bisschen verwirrten Inspektor und behauptet im Gespräch mit ihm, dass er eigentlich Einstein ist und er nur so tut, als ob er sich für Newton hält, um Einstein nicht zu verwirren, was alles der Folge hat, dass der Inspektor noch mehr verwirrt ist. Und erkennt dann am Ende im Leutengespräch mit Frau Zahn an, dass die alle nicht zurechnungsfähig sind und sie einigen sich drauf, dass es vielleicht dran liegt, weil die ganzen Physiker was mit radioaktiven Stoffen zu tun haben. Und
Was gar keinen Sinn macht, meiner Meinung nach, aber dazu komme ich später nochmal. Aber diese Szene vielleicht im Hinterkopf halten, da möchte ich dich später was dazu fragen.
sehr gut. Und die deswegen vielleicht so besonders sind. Die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber einen großen Teil von diesen ersten drei Szenen geigt Einstein im Hintergrund, um sich zu beruhigen von diesem Mord. Und zumindest vom Inspektor wird auch großzügig Tabak und Alkohol konsumiert. Spielt auch eine
Nein,
Rolle.
eben nicht, oder?
Ja,
Macht
also
er das?
es spielt zumindest eine Rolle. Ich
Ja.
glaube, als Newton reinkommt, darf der trinken und er darf nicht trinken. Ich wollte einfach nur
Ja.
dieses Motiv aufwerfen, dass hier auch wieder Tabak und Alkohol
Sehr
drin
gut.
sind.
Dazu komme ich später auch nochmal.
Ja, weil er spielt. Wo es ein bisschen wichtiger wird, ist jetzt Szene 4. Da kommt die Frau von Möbius zu Besuch mit den Kindern und ihrem neuen Ehemann. Das ist ein relativ steifer Missionar. Und der Grund dafür ist, die ziehen auf die Marianeninsel, weil der Missionar dort eine Missionarsstelle annimmt und die da nochmal Tschüss sagen wollen zum Papa, beziehungsweise die Kinder den Vater erstmal kennenlernen sollen. Und laut der Doktorin ist dem sein Zustand auch unverändert und er ist ungefährlich und die können da gerne hin. Vielleicht noch kurz, ihm erscheint ja immer der König Salomo. Das ist eine biblische Gestalt, also das ist so der dritte König von Israel und der hat sehr viele Weisheitssprüche verfasst, also steht so ein bisschen für Weisheit. So. Einfach nur,
Das
um es mal
ist
gesagt zu haben.
gut, weil ich dachte mir auch immer, warum ist König Salomo jetzt derjenige, der ihm erscheint? Aber danke, dass du das jetzt aufgeklärt hast.
Also, da ein kleines Anekdötchen hier am Rande. Ich lese immer noch seit über 2 Jahren die Bibel. Bin jetzt irgendwie so auf Seite 700 circa. Und ich stecke gerade ziemlich fest, also seit einem halben Jahr auch schon in diesen Weisheitssprüchen von Salomo fest, nicht weil das jetzt so unglaublich viele sind, sondern weil die einfach so unglaublich, ich will es nicht langweilig sagen, aber schwer zu lesen sind.
Aber ein Weisheitsspruch, den Möbius da raushaut, der, wie du gesagt hast, der Missionar und seine Frau, also Ex-Frau von Möbius, bzw. eine neue Frau von diesem Missionar, kommen ja dahin mit den drei Kindern und die drei Kinder kommen ja dann zu Möbius hin und sagen, was wollen sie denn da werden später? Und er so, ja, ich glaube, der Erste will, was will er werden? Ich weiß nicht, ob das vom Zweiten. Er
Nicht
will.
Musiker.
Ja, also Philosoph will der eine werden. Und so, oh, das ist eine super Idee. Und dann sagt der Letzte, der Kleinste, ich will Physiker werden. Und er so, oh, was? Nein, das ist doch eine richtig schlechte Idee. Wie kommst du darauf, wird man verrückt? Bist du was? Und dann wird er richtig aggressiv und aufbrausend. Und dann geht auch die Familie.
Ja, er hat einen Wutanfall und wünscht den ganzen Leuten den Tod.
Ja.
So Psalme von Salomo zitieren, die alle richtig schrecklich sind und schickt sie dann weg.
Was ich aber richtig gut finde, dass das macht, und das erklärt er ja auch später ein bisschen, dass er das absichtlich gemacht hat, ein
Ja, in
bisschen.
Szene 5 jetzt, genau. Da kommt
Genau.
Schwester Monika und die unterhalten sich.
Und da wird eben gesagt, dass er es absichtlich gemacht hat, damit seine Familie es nicht so schwer hat, eben wegzugehen, dass sie denken, okay, das ist komplett verloren. Und ich weiß nicht, hast du es noch nicht erwähnt, dass die Frau von Möbius kein Geld mehr hat, um das zu bezahlen, oder?
Habe ich nicht
Die
erwähnt, nee.
Behandlung. Nee. Aber das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Foreshadowing-Aspekt, dass sie halt kein Geld hat und so weiter. Und deswegen sagt ihnen die Irrenärztin, so wird sie auch im Stück genannt, sagt ihr, ach, kein Problem, da liegt so viel Geld herum, das kriegen wir schon einfach so hin, der Möbius kann hier bleiben. Also die Frau hat da immer Geld bezahlt, damit er da bleiben kann und jetzt kann er immer noch da bleiben, dank dieser Oberärztin.
Und es ist ein sehr teures Sanatorium, dieses Le
Ja.
Jersey. Zurück zur Szene 5. Also Schwester Monika unterhält sich eben mit Möbius. Er unterhält sich, er gesteht ihr, dass er sich seiner Familie nur so gegenüber verhalten hat, um den Abschied zu erleichtern. Und sie sagt darauf hin, dass sie glaubt, dass er eigentlich gar nicht verrückt ist, sondern dass alles, so wie er sagt, tatsächlich passiert oder dass er zumindest sehr genial ist und da große Weisheiten hat. Und sie gestehen sich dann auch gegenseitig ihre Liebe. Und sie äußert die Pläne, dass sie ihn heiraten will und dass sie auch schon mit Freundin von Zahnt darüber geredet hat, dass sie vielleicht zusammen das Sanatorium verlassen können und da zusammen eine Existenz außerhalb von diesem Sanatorium aufbauen können.
Und das hat sie auch
Daraufhin
schon
ist.
alles geplant. So, das hat sie richtig durchgeplant schon. Das fand ich auch richtig krass. Irgendwie, der
Morgen
Zug
fährt der
fährt
Zug.
morgen. Ich habe da schon ein Grundstück und so alles. Und du kannst das machen und wir veröffentlichen. Und der eine Schüler von dir, der schaut sich die ganzen Unterlagen von dir an. Das kriegen wir alles hin. Das ist richtig krass.
Daraufhin ist Möbius ein bisschen angehalten und er erdrosselt sie.
Was? Ah ja, gut. Passiert halt, wenn man einen von den Physikern ist, die noch keine erdrosselt hat. Also er ist
Ja.
jetzt der Letzte im Bunde.
Damit endet der erste Akt und mal wieder typisch für Dürrenmatt, alle sind schuldig.
So habe ich noch gar nicht gesehen, aber stimmt.
Ist mir jetzt auch spontan gekommen.
Aber die Gerechtigkeit spielt keine Rolle mehr, oder? Oder wie geht's weiter?
Dazu kommen wir jetzt, und zwar im zweiten Akt kann man wieder die ersten zwei Szenen so ein bisschen zusammenpacken. Da kommt der Inspektor Voss wieder zurück und er versucht diesmal gar nicht erst richtig zu ermitteln, sondern Möbius gesteht auch direkt, dass er und dass ihn aber Salomon, der König, dem Mord ihm befohlen hat und er glaubt ihm es auch sofort und ist sogar froh, dass die Sache damit so einfach geklärt ist und jetzt hier einen ganzen Fall aufgeklärt hat und nicht mal wen verhaften muss.
Weil sie ja schon im Sanatorium sind, praktisch schon
Richtig,
eingeschlossen,
richtig.
ja. Ja, und jetzt hat sich einfach Gerechtigkeit ganz verabschiedet aus diesem Stück. Die Polizisten kommen einfach nie wieder und jetzt wird's richtig absurd.
Ja, da fällt jetzt dann ja auch dieser große berühmte Spruch vom Polizisten, vom Inspektor, Gerechtigkeit ist in diesem Fall offensichtlich abwesend.
Ja.
Jetzt zu Szene 3, ich muss sagen, die Szenenaufteilung ist ein bisschen komisch in dem Stück, aber
Ja.
ja, vielleicht, wenn das aufgeführt wird, passt das dann schon irgendwas. In Szene 3 kommen jetzt auf jeden Fall die Wärter. Vorher waren das zwar auch schon relativ taffe Krankenschwestern, also die eine war Judomeisterin, die andere irgendwie
Ringerin.
Ringerin, genau, der andere hat Gewichte gestemmt. Man hat immer gesagt, es ist ein Wunder, dass diese schmächtigen Physiker so gewaltige Kräfte aufbringen können, um
Das hat
diese.
der Gerichtsmediziner gesagt, gell? Am
Ja.
Anfang so, oh, das ist ja, das hat was Großartiges an sich. Richtig,
Ja.
auch ein bisschen grotesk, dass der Gerichtsmediziner sagt, ah, wie geil, dass der jetzt den umgebracht hat, ein bisschen in die Richtung.
Und auf jeden Fall diese großen, auch Kampfsport erfahrenen, muskelbepackten männlichen Wärter, die ausgewechselt wurden, bringen jetzt hier das Abendessen hier hinein. Und
Eine
Einstein,
Lin
Newton.
Lieberknödelsuppe.
Ja,
Weiter.
genau. Einstein, Newton und Möbius treffen sich dann zusammen am Tisch. Und da ist
Ja.
erstmal Real Talk angesagt. Die gestehen sich da
Ja.
erstmal einiges gegenseitig.
Genau. Also, die halten sich natürlich nur für Einstein und Newton. Und vorher im Stück werden sie mit Ernst Heinrich Ernesti angesprochen. Das ist der Einstein. Und der andere, der Newton, ist der Herbert Georg Beutler. Und jetzt gestehen sie, wer sie wirklich sind. Es sind beides nämlich Spione, einmal für den Osten, einmal für den Westen. Der Ernst Heinrich Ernesti, der Einstein ausgibt, sich als Einstein ausgibt, ist in Wahrheit Josef Eisler und der spioniert für den Osten. Und der Herbert Georg Beutler, der sich als Newton ausgibt, der ist Alec Jasper Kilton, Spion und der macht das für den Westen. Es sind sehr viele Namen, aber ich habe mir das so gemerkt: Ernst, Heinrich, Ernesti, Einstein, Eisler, die fangen alle mit E an. Deswegen kann man das vielleicht sich so merken. Und der ist für den Osten, keine Ahnung, East im Englischen, als Eselsbrücke, keine Ahnung. Und alles andere ist dann der Newton und für den Westen. Aber Johann Wilhelm Möbius, der ist immer noch ganz, der ganz normale alte Typ. Und der hat was, was alle anderen wollen.
Genau, und zwar es sind, ich nenne die jetzt einfach weiter Einstein und Newton.
Ja, das ist auch
Für
am einfachsten.
Einfachheit halber. Und zwar, das sind eigentlich im echten Leben auch Physiker gewesen. Und die haben schon hier vermutet, genauso wie die Geheimdienste ihrer Großmächte, also da wird jetzt nicht Osten, Westen direkt gesagt, sondern
Nee.
Großmächte einfach. Die sind so ein bisschen dahinter gekommen, dass der Möbius vielleicht eine ganz spannende Entdeckung gemacht hat. Und also er gesteht ihnen dann auch, was er gefunden hat, und es handelt sich um nichts Geringeres als die Weltformel und das System hinter allen möglichen Erfindungen. Finde ich nur so geil, wie das so benannt wird, das System hinter allen möglichen Erfindungen.
Ja.
Und weil die aber gefährlich sind, hat er seine Familie verlassen und sich, oder weil er die für gefährlich hält, hat sich in diesem Irrenhaus einsperren lassen. Weg von der ganzen Welt, Öffentlichkeit und aus der Wissenschaft. Und hat dann jetzt vorhin auch, nachdem er die Krankenschwester umgebracht hat und da schon vielleicht irgendwelche Maßnahmen befürchtet hat, die ganzen Dokumente verbrannt, die auf seine Erfindung hindeuten. Und er überzeugt dann auch die beiden anderen Anwesenden, dass es, die sich dann um ihn streiten, ihn bitten mitzukommen zu ihrer jeweiligen Großmacht, für die zu arbeiten. Überzeugt ihn auch, dass es Sinn macht, dass es das Beste für die Menschheit ist, wenn sie einfach alle da bleiben, wo sie sind.
Ja.
Und darauf stoßen sie dann, glaube ich, sogar an. Und dann kommt aber das Fräulein von
Aber
Zahn rein. Zahnt, ja.
das ja auch noch ist, wie sie ihn überzeugen wollen, mitzukommen. Also erst wollen sie
Raus.
ihn nur entführen, und dann sagt er ja, oder nee, dann will er da halt einfach nicht mit. Und die sagen, ja, dann nimm mir einfach die Aufzeichnung, aber die hat er verbrannt, also geht das auch nicht. Und dann sagt er, hier, irgendwie mit einem Revolver, holen sie dann raus. Und dann holt der andere auch einen Revolver aus. Das ist ein bisschen so ein Mexican Standoff, ein
Ja.
bisschen. Aber er sagt, nee, ich habe es alles verbrannt und so weiter. Und ich werde es nicht rausrücken mit der Wahrheit. Ich möchte, dass die Welt sicher bleibt und so weiter, wie du das schon gesagt hast. Und überzeugt die dann, ja, das Beste ist eigentlich, wenn wir einfach hier bleiben. Da bleibt diese Welt sicher und so weiter. Und aber das hilft ja nicht wirklich viel, weil, wie du sagst, die Frau zahnt kommt da rein.
Genau, die Leiterin vom Sanatorium, und sie meint, man auch, weiß nicht, an welcher Stelle genau, auf jeden Fall in dieser Szene kommen dann auch Gitterstäbe vor die Fenster und alles ist super sicher abgesichert. Das ist sehr schwierig, da rauszukommen, ist wie ein Gefängnis. Und sie meint, dass sie alles abgehört hat, was gerade eben gesagt wurde, und dass sie auch vorher schon die Dokumente abfotografiert hat von Möbius, also dass sie eigentlich schon hinter das ganze Geheimnis gekommen ist. Und sie sagt auch, dass der König Salomo in Wirklichkeit ihr erscheint und dass er ihr befohlen hat, die Weltformel zu finden, zu benutzen und damit die Menschheit zu beherrschen. Und damit endet dieses Stück, dass jetzt die Leiterin von diesem Irrenhaus selber irre ist und innen drin sitzen.
Und
Faszinierend.
so endet das Stück, oder?
So endet das Stück.
Aber wir sind noch nicht fertig, oder?
Wir
Jetzt
beenden noch
kommt's.
nicht. Wir gehen jetzt noch in die Interpretation. Okay, so das große ethische Dilemma, was ich jetzt so rausgezogen hätte, was mir da jetzt so, um das
Damit
vielleicht
wollen wir gleich anfangen, aber okay.
einleiten, ja, um das einfach mal so einleitend zu sagen, das ist so ein Stichpunkt, den habe ich so einzeln, weißt du, ich habe so viele Sachen, die habe ich zusammen, und das ist so ein Punkt, den habe ich einfach einzeln. Und vielleicht ist es ganz gut, darüber mal anzufangen, ein bisschen zu diskutieren, ob du das genauso siehst. So, ist die Menschheit bereit, die Weltformel zu kennen? Oder?
Das ist eine gute Frage. Also Möbius sagt ja ganz klar, nein. Erstens, so eine Art, es sollte es ja auch gar nicht geben. Also es ist ja nicht so, dass er sagt, okay, ich schreibe es jetzt auf und erst in 20 Jahren wird die dann auf die Welt losgelassen, sondern sie soll ja gar nicht rausgefunden werden. Deswegen, ich meine, man muss ja auch verstehen, in welcher Zeit es geschrieben wurde, dieses Stück, mitten im Kalten Krieg. Und ja, ich weiß nicht, so eine Atomweltformel, wenn alle sich bekriegen, ist, glaube ich, darauf spielt es ja auch ein bisschen an, dass es
Ja,
irgendwas mit einer Waffe zu tun
das
hat.
ist der zweite einzelne Stichpunkt, den ich dastehen habe, damit die gleich schon mal abgehakt sind. Mit Physikern, dass es sich um Physiker handelt. Ich glaube, das ist eine ziemliche Anspielung auf die Atombombe. Und dann jetzt auch mit dem Ost-West-Konflikt und so. Das muss was mit Atomen zu tun haben. Und ich fand witzig den Gedanken, dadurch, dass die Deutsch sprechen, wird auch gesagt, also der eine sagt, er musste extra Deutsch lernen. Und die aber in einem französischnamigen Sanatorium sind, kann man darauf schließen, dass es in der Schweiz ist. Und wir haben jetzt hier den Ost-West-Konflikt. Und da haben wir die neutrale Schweiz, die sich dann am Ende aber rausstellt, dass sie dann eigentlich doch eigene Interessen hat und gar nicht so neutral ist. Also vielleicht ist dann, keine Ahnung, vielleicht habe ich das einfach reingebracht. Ich finde den Gedanken einfach witzig, dass die im Ost-West-Konflikt in der neutralen Schweiz sind.
Ich meine, er ist ja auch Schweizer, Friedrich
Ja.
Dürrenmatt, deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt.
Um sich dieser großen Frage vielleicht zu nähern, vielleicht kannst du vielleicht ein bisschen näher auf die Personen eingehen. Vielleicht kommen wir da irgendwie zu auf den grünen Zweig. Auf den
Meinst du
grünen
jetzt
Stefan.
Einstein? Oh Gott, okay. Ganz großer Literaturwitz an der Stelle. Was meinst du auf die Personen, auf die Persönlichkeiten, die dort an den Tag gelegt
Namen,
wurden?
sprechende Namen, was auch immer.
Ach so, ja genau, sprechende Namen, das wollte ich ja, dieses Stichwort. Also fangen wir ganz einfach an, Newton und Einstein. Ich glaube, es gibt keine Physiker, die bekannter sind als Einstein. Also Einstein wird ja auch als Synonym für Intelligenz genommen.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt war er ja auch noch gar nicht lange tot. Also ich glaube, eben so 5 Jahre. Nee, die Physiker ist 62 erschienen und Einstein ist 55 gestorben. Also 7 Jahre dann. Ja, also das sind einfach Synonyme für schlaue Menschen. Aber was ja interessant ist, so, Möbius kommt mir schon bekannt vor, oder? Kommt dir der bekannt vor, der Name?
Also dadurch, dass ich das in der 9. Klasse gelesen habe,
Okay.
also ich den Namen schon seit der 9. Klasse kenne, damals noch nicht so viel Ahnung von Physik oder was auch immer, vom Leben hatte, kommt er mir schon ewig bekannt vor.
Okay, nee, es gibt das Möbius-Band. Sagt dir das vielleicht was? Das ist ein Band, wenn man praktisch einen Streifen hat, einfach den um 180 Grad dreht und wieder zusammenklebt, dann ist es eine Fläche, die nur eine Fläche hat. Also man kann mit seinem Finger da einmal rumstreichen auf die Fläche und man kommt immer am gleichen Punkt wieder an. Also bei einem
Ein
Ball ist
mathematisches Konstrukt, oder?
nein, das gibt es ja auch in echt, aber
Ach so, okay.
der August Ferdinand Möbius, das war ein wirklicher Mathematiker, der hat dieses Möbius Band erfunden, was jetzt auch, okay, jetzt kommen wir zu entsprechenden Namen. Es hat nur eine Kante, eine Fläche. Das heißt, vielleicht hat Möbius, der Charakter, auch nur eine Seite. Also, dass es wirklich, also wirklich ist. Nicht, dass er das irgendwie verrückt ist, sondern dass er wirklich nur eine Seite hat und keine zweite. So. Also im
Okay.
Vergleich zu Newton und Einstein, die beide ja eigentlich drei Persönlichkeiten haben. Einmal
Ja. Die gespielte.
die echten, die gespielten, also wie sie sich ins Sanatorium einschleichen lassen, und dann Einstein, dieses Konstrukt, die sie sich beide auferlegen.
Ich würde es mal so sagen, die Physikeridentität, die Agentenidentität und die Irrenidentität.
Ja, genau, perfekt, perfekt ausgedrückt. Ja, das finde ich auf jeden Fall interessant, so die Dings. Und das Letzte, also zahnt, weiß ich jetzt nichts, vielleicht ein bisschen bissig, könnte man die ihren Ärztin beschreiben. Deswegen zahnt. Und bei Dürrenmatt würde ich das auf jeden Fall nicht als falsch ansehen, diese
Ja.
Interpretation. Aber jetzt kommt noch auf der Torte ein bisschen die Kirsche, nämlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist Le. Ich hatte kein Französisch, ich hatte Latein in der Schule, deswegen sieht man es mir nach, wenn ich es falsch ausspreche. Les Cerisiers, das ist doch die Kirsche, oder?
Le
Also,
Cherizé, sagen die immer.
okay, wenn das so ist. Aber die sagen auch Straub, und das heißt eigentlich Strauß. Die können scharfe S anscheinend nicht drehen. Sorry. Nee, aber das sind wahrscheinlich einfach. Das ist einfach die Kirschen. Was jetzt auch die Frage ist, vielleicht irgendwie süß oder so, oder vielleicht einfach, ist es nicht so, dass man durch Kirschen zu Tollkirschen dann
Pass auf, die Kirsche
verrückt
hat einen
wird?
Kern und es geht hier um Kernphysiker.
Okay.
Okay.
Essen. Jetzt habe ich das Motiv gefunden. Kirschen kann man essen und es geht sehr viel um Essen und Trinken. Der erste Satz, den es im ganzen Stück gibt, und das ist der, der vom Inspektor gesagt wird, heißt, man darf doch rauchen, oder? Also als Frage, was ich einfach, das ist so 60er Jahre. Das Erste, was gefragt wird, man darf doch rauchen. Einfach nur, um ins Stück reinzukommen, einfach mal ein bisschen rauchen, das ist doch toll. Und dann wird er gleich gefragt, willst du eine Tasse Tee? Und er so, nee, lieber Schnaps. Also da sind auf jeden Fall die Prioritäten von Dürrenmatt.
Ja.
Ja, aber also es gibt ja auch gar nicht viel anderes zu diesem Motiv, außer jetzt dieses Abschlussessen, wo es eine Leberknödelsuppe gibt und die auch als sehr gut dargestellt wird. Also der, ich glaube, das ist der Inspektor oder so, sagt, boah, das hört sich aber gut an. Das riecht so gut oder so.
Ja, Möbius ist ja auch, er will ja auch erst nichts von der Suppe essen, nachdem er den Mord begangen hat und nachdem die dann alle gestanden haben, ist er dann, langt er dann trotzdem heftig zu.
Dann,
Wir
das
haben
hat mich noch ein bisschen.
es schon öfter angesprochen, dass, oder du hast es eigentlich speziell schon öfter angesprochen, dass Dürrenmatt keine Frauen mag. Also wir
Ja.
hatten ja in der Richter und in der Panne eigentlich gar keine Frauen.
Nee.
Bei der Dame hatten wir eine Frau, hier haben wir jetzt viele Frauen.
Ja, und das bei der Dame haben wir auch eine sehr, sehr starke Frau. Also es geht ja nur um sie, und bei der Dame hat eigentlich kein anderer Macht außer sie. Und hier ist es ein bisschen aufgeteilter. Wir haben auch eine Frau, die sehr stark ist, die Irrenärztin, die immer was, also sie ist eigentlich die schlauste Person in diesem ganzen Stück, oder? Also zumindest die gewiefteste.
Und die erste.
Das ist jetzt die Frage, das ist am Ende so, das ist
Ja.
egal. Aber das ist auf jeden Fall eine, die ganz schön was auf dem Kasten hat, ist irgendwie zu jedem lieb und so weiter, und führt dieses Sanatorium. Genau, und alle Frauen sind ja stark, und das ist dann irgendwie interessant in Dürrenmatt, der ich sag mal, Frauen ziemlich ignoriert. Ich will jetzt nicht, ob das jetzt schon fast an, weiß nicht, noch weiter geht, keine Ahnung, aber es ist ja so, dass der Inspektor sagt, dass es starke männliche Pfleger braucht. Und da wird entgegengehalten und sagt, nö, warum denn? Wir haben eine Judo-Meisterin, wir haben eine Ringerin, so ein bisschen so. Bisschen so diese Gleichstellung zwischen Mann und Frau oder ein bisschen so, alles, was der Mann kann, kann auch die Frau, wird doch hier dann auch ein bisschen so gesagt. Oder was
Ja,
meinst du?
wobei die Frauen ja dann von Männern umgebracht werden und die Pflegerinnen ja auch dann ersetzt werden.
Das ist halt das andere.
Ja.
Man kann nicht alles haben, keine Ahnung. Aber ein was habe ich noch, die Frau von Möbius, die hat jetzt insgesamt 9 Kinder, also 3 von der Frau und von Möbius, die haben 3 Kinder und dann bringt der Missionar auch nochmal 6 Kinder in die Ehe. Und der Ehemann kommt ein bisschen, wie soll ich sagen, der wirkt ein bisschen unfähig. Also der hat immer nur ein bisschen seine Bibel im Kopf und mehr nicht.
Ja, wirkt ein
Und
bisschen, ja,
bisschen neben der
eingeschränkt.
Kappe.
Ja.
Und mir kommt es ein bisschen so vor, als wäre dann die ganze Verantwortung auf die Frau von Möbius.
Ja. Zum Motiv des Irrenhauses hätte ich auch noch was.
Ja.
Ich denke, Irrenhaus steht da gewissermaßen auch für die Welt so.
Okay.
Wenn man das sagen kann.
Ja,
Vielleicht nur für
du.
Dürrenmatts Welt, aber vielleicht auch für die Welt Anfang der 60er, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich
Du
jetzt.
hier aber mit diesen allumspannenden großen Theorien und ich mit so diesen kleinen Dingern.
Ja, man braucht beides.
Ja.
Neben meinem unqualifizierten Kommentar, zu, dass Irrenhaus vielleicht die ganze Welt damals darstellt, noch einen qualifizierten Kommentar, und zwar von der vorhin schon erwähnten Sonja Novak, als ihre Arbeit Nur im Irrenhaus sind wir noch frei, das Motiv des Irrenhauses als Metapher für unsere Welt in Friedrich Dürrenmatts, die Physiker und Achterloh. Übrigens, Achterloh spielt auch in dem Sanatorium Les Cherizes. Ich habe da mal reingehört, so die ersten 10 Minuten. Da kommt unter anderem also historisch viele auch verschiedene historische Personen vor, auch tatsächlich welche von Büchner, also Woyzeck kommt, soweit ich mich erinnere, tatsächlich drin vor. Ich muss aber sagen, dass ich selber so verwirrt war, dass ich es länger als 10 Minuten echt nicht geben konnte und deswegen nur bestätigen kann. Also es spielt tatsächlich auch in diesem Irrenhaus und deswegen wurde dies eben auch in dieser Arbeit hier mit einbezogen. So ein leitender Spruch, der jetzt aus dem Stück selber kommt, der hier aber auch nochmal vom Abstract aufgegriffen wurde, ist: Nur im Irrenhaus sind wir noch frei, nur im Irrenhaus dürfen wir noch denken, in der Freiheit sind unsere Gedenken Sprengstoff. Ich glaube, das sagt Möbius an diesem Abendessentisch. Und dazu schreibt dann die Sonja: Ja, eine Irrenanstalt ist eine Welt des Chaos, der Unordnung und der Verrücktheit, und steht im Gegensatz zur ordentlichen Welt, wie es diejenige der Wissenschaft ist. Da habe ich gedacht, das ist ja dann im Prinzip komplett umgedreht. Also jetzt sind die Wissenschaftler eingesperrt im Irrenhaus und tun tatsächlich auch so, als ob sie verrückt sind. Und die Verrückten sind außerhalb von dessen, beziehungsweise regieren sogar. Oder bestimmen über die Wissenschaftler im Irrenhaus drin und nutzen auch denen ihre Erkenntnisse. Also so ein
Ja.
bisschen verkehrte Welt.
Genau das habe ich auch, aber red du erst mal zu Ende.
Da halt könnte man auch so eine kleine Regierungskritik, sowas in die Richtung, reinspinnen. Ich fand auch den Gedanken spannend. Also jetzt kommt das alles jetzt nur noch Zeug von mir. Die Qualität nimmt ab, wie auch immer. Auch die Moral, habe ich mir gedacht, ist gewissermaßen eingesperrt im Irrenhaus. Also Möbius ist ja durchaus ein sehr ethischer Mensch, der da die Frage, die ich zum Anfang gesagt habe, ist die Menschheit bereit für die Welt vermitteln zu können? Der durchaus sagt, nee, ich glaube nicht, dass das so ist. Und ich will das eigentlich nicht zu meinem eigenen Nutzen verwenden, sondern ich will.
Sogar zu seinem Nachteil, weil er geht ja
Ja.
absichtlich ins Irrenhaus, um nicht
Stimmt.
diese Wertformel, keine Ahnung, warum er
Er
es
wird
nicht
sogar
einfach.
zum Mörder.
Ja.
Ein sehr komisches Element auch, dass
Ja.
erst die ersten, die ersten zwei jemanden umgebracht haben. Das haben wir gar nicht erwähnt vorhin. Die Agenten töten ihre Pflegerinnen, weil die dahinter gekommen sind, dass sie vielleicht nicht irre sind, sondern Agenten.
Spione.
Genau. Ja, auf jeden Fall, also die Moral ist hier eingesperrt. Die Leute draußen haben aber nicht wirklich moralische Ansichten. Also die Frau von Zahnt nutzt diese Weltformel ja für sich, um die Menschheit zu beherrschen. Das sagt sie ja auch so. Ihr erscheint auch der Weisheit, gewissermaßen könnte man sagen, der moralischen Weisheit, also die ganzen Weisheitssprüche von Salomo sind alle sehr moralisch aufgeladen. Und obwohl sie amoralisch handelt, denkt sie, dass sie trotzdem moralisch handelt. Also auch wieder verkehrte Welt, auch wieder absurd hier, wenn wir wieder in den Worten sprechen, mit denen wir die ganze Zeit Dürrenmatt beschreiben. Und zu guter Letzt, das ist jetzt ein bisschen Meta, die Zuschauer, Einheit von Ort und Raum und Zeit, sehen ja auch nur, was innen drin im Irrenhaus passiert. Und was draußen in der Welt
Passiert,
geschieht,
wissen wir nicht.
passiert nicht. Und bevor ich jetzt zu meiner großen Gesamtinterpretation komme, die dann auch, was ich denke, die Eingangsfrage beantwortet, du hast gesagt, du hast noch ein paar kleine Sachen. Ich glaube, dass die durchaus genauso wichtig sind. Was gibt es noch zu sagen zu dem Stück?
Also,
Schlechter Übergang, ist egal.
aber was du gesagt hast mit die Verrückten machen verrücktes Zeug in der Irrenanstalt, das passt ja alles irgendwie zusammen und draußen ist es irgendwie eine normale Welt. Ich finde, es ist ein bisschen auch umgedreht. Also man hat ein bisschen eine verkehrte Welt, weil die Physiker, man kriegt, also was machen die da drin? Also da wird gerade ermordet, okay, das ist komplett komisch, das ist komplett verrückt. Und was macht Einstein? Der geigt erstmal und schläft dann. Und das ist ja verrückt. Also man kommt in dieses Stück rein, das passiert und du denkst dir, hä, was passiert hier gerade? Aber was es noch komischer macht, ist nämlich, dass die ganzen Angestellten, die Krankenschwester und die Pfleger und die Ärztin sagt, dass sie einfach mitmacht. Dass sie einfach da mitmacht. Und wir kommen ja eigentlich so wie der Inspektor in dieses Irrenhaus rein,
Stimmt, gut.
und verstehen gar nicht, was hier abläuft. Und der so, und wir gewöhnen uns ein bisschen auch an die Irrheit, so wie der Inspektor.
Wie der Inspektor.
Ja, genau, wie der Inspektor. Am Ende sagt er, hä, das ist ja hier alles okay. Hier wird halt ermordet, aber wenigstens ist es eingesperrt. Ah ja, das ist wunderbar, ich kann jetzt gehen. Das ist doch hirnrissig. Eigentlich müsste man ja die einsperren und zumindest nicht im Sanatorium lassen. Ja, aber dass man sich einfach nach dem Mord beruhigen muss. Also, ich weiß nicht. Ich würde jetzt irgendwie sagen, das Mordopfer muss sich beruhigen, aber das schläft schon die ganze Zeit. Keine Ahnung, das passt nicht so ganz. Wir kommen auch vergleichsweise wenig von der Außenwelt mit. Wie du sagst, wir sind eigentlich nur in diesem Salon. Und wir müssen alles das glauben, was uns die Physiker und alle anderen natürlich sagen. Also, wir können ja nicht irgendwie rausgehen, sage ich mal, von der Welt und sagen, ja, okay, dass das in dem Sanatorium passiert, das ist wirklich komisch und das ist anders als diese Welt, sondern wir kriegen nicht wirklich viel von der Außenwelt mit.
Wir sind ja am Ende auch mit den Physikern eingesperrt sogar.
Ja, weil dann die ganzen Dinger von den Dingen, ja,
Gitter.
getan, genau. Und anfangs, das ist, glaube ich, irgendwie so die Höhe von dieser Umkehr der Wirklichkeit, reden ja Newton und Voss zusammen und Voss sagt dann irgendwie so, ah ja, sie sind Newton, dann sind sie aber schon 200 Jahre alt. Und er so, ich bin nicht Newton. Und er so, sie glauben wirklich, ich sei Newton? So, hä, das hast du doch gesagt, sagt der Voss so in der Art. Und ich immer so, das ist doch die absolute Umkehr von dem, was wir eigentlich glauben. Also so, als wäre der Verrückte nicht verrückt, aber der Inspektor ist verrückt, aber wir wissen ja nicht, dass es ja nicht der Fall
Ich liebe diese Szene, die ist so geil.
ist.
Die ist wirklich gut, wo Newton erklärt, dass er nicht Newton ist, sondern eigentlich Einstein, aber er nu so tut, als ob er Newton ist, um Einstein nicht zu verwirren.
Ja, und diese Szene, finde ich, die ist auch richtig gut. Einfach nur aus dem Grund, weil man da merkt, wie verrückt dieses Irrenhaus ist. Weil das ist nicht nur einfach komisch ist und man weiß nicht, was da passiert, sondern die sind wirklich verrückt. Die haben echt einen an der Klatsche. Das ist, finde ich,
Ja,
macht diese Szene so gut.
wenn man es jetzt wieder auf diese Regierungsebene von mir hebt, dann und mit dem Ost-West-Konflikt und den Atommächten, dann kann man das ja irgendwie auch wieder so perfekt einordnen alles. Also der Westen denkt vom Osten, dass er verrückt ist, und der Osten denkt vom Westen, dass er verrückt ist, und deswegen handelt
Ja,
der Westen so,
ja.
als ob er verrückt ist, um den Osten denken zu lassen, dass er verrückt ist, und der handelt es auch so, und
Ja.
super geil.
Gut, ich habe noch zwei so
Am Ende ist
kleine
eigentlich
Grüppchen. Achso.
niemand, aber trotzdem gewinnen dann am Ende die Verrückten. Hä?
Das ist die Frage, wer verrückt ist, aber das am Ende. Wir hatten es ja schon ein paar Mal, dieses Foreshadowing macht der Dürrenmatt mehr oder weniger auffällig. Hier, finde ich, passiert es tatsächlich sehr unterschwellig. Am Anfang wird ja gesagt, dass Newton auch sein Opfer geliebt hat, so wie Möbius. Und ich glaube auch irgendwie, Einstein sagt doch auch, dass er verliebt war in die Krankenschwester, oder nicht?
Und andersrum, ja.
Ja. Und dann, was Frau Zahnt auch noch sagt, das kommt direkt so aus dem Stück. Meine Familie ist so alt, dass es beinahe einem kleinen medizinischen Wunder gleichkommt, wenn ich für relativ normal gelten darf. Ich meine, was meinen Geisteszustand betrifft. Und sie wird am Ende dann irre? Was?
Denkst
Also.
du, also die Agenten stehen ja offensichtlich für Ost-West, Gas. Vielleicht Frau Zahnt irgendwie für den Adel oder sowas steht?
Ah, okay, das könnte sein. Also diese alte, sie wird auch, glaube ich, als alte, bucklige Frau dargestellt oder beschrieben. Das kann sein, aber was und okay, gut, jetzt gehe ich wirklich mal in die Interpretation rein und sage,
Yes!
okay,
So muss das.
also die sagt ja, sie sortiert die Verrückten, die Schriftsteller zu den Schriftstellern, die Millionäre zu den Millionären. Und wie du sagst, die Regierungen sind dann außerhalb und sie kocht ihr eigenes Süppchen, so wie der Adel. Der hat
Ja.
die einzige Aufgabe in einer modernen Gesellschaft vom Adel. Ich meine, die Schweiz ist keine Monarchie, war es noch nie. Die einzige Aufgabe von der Aristokratie ist es, die Irren zu beherbergen. Irgendwie
Okay.
so.
Sie ist ja auch Doktorin, ne? Das finde ich auch geil. Vielleicht muss es der Adel am Ende richten oder sowas, keine Ahnung.
Vielleicht. Nee, aber das hast du schon am Anfang gemerkt. Also noch ein paar Auffälligkeiten, die ich im Stück habe, ist, dass am Anfang gesagt wird, dass es keine Mörder sind, sondern es sind Täter, weil sie ja krank sind. Und wie du gesagt hast, eigentlich sind ja die Leute, die krank sind, die Opfer. Aber als dann Möbius die Krankenschwester ermordet, ist der Frau Doktorin das komplett scheißegal. Und die sagt, ja, das kam Mord und da waren Mörder und alles. Und der Polizist sagt dann, also bitte, Frau Doktorin, das ist doch ein Unglücksfall und das sind Täter. Also komplett verschiedene Rollen wieder. Also was
Ja.
passiert hier mit dieser Doktorin? Das ist auch eine Frage. Wird die auch irgendwie verrückt? Wird sie normal? Also eigentlich ist ja, benennt sie es ja früh vorher nicht mit dem richtigen Wort und jetzt schon. Ja. Okay, und jetzt etwas, was ich absolut nicht verstehe. Und ich glaube, da ist vielleicht ein Fehler drin, aber gut, keine Ahnung. Also, warum
Es gibt meiner
sollen
Meinung nach auch ein Plothole, aber erzähl ruhig weiter erstmal.
Okay, warum sollen die Physiker durch Radioaktivität geschädigt sein? Sie sind ja in Wahrheit nicht Einstein und Einstein, beziehungsweise Einstein und Newton. Sie sind ja diese Spione und die hatten ja, soweit wir wissen, nichts mit Radioaktivität zu tun. Zumindest wissen weiß es ja auch nicht Frau Zahnt. Und selbst wenn sie es wüsste, würde sie es nicht dem Inspektor sagen können, dass sie dann an der Radioaktivität sind. Und wenn es ja wirklich Newton ist und sie Frau Zahnt sagt, dass der sich wirklich nur für Newton hält, der hat keinen Bezug zur Kernphysik. Damals gab es noch keine
War
richtige
die Welt noch
Kernphysik.
absolut.
Ich verstehe das nicht, das funktioniert doch nicht. Also diese.
Ja, ich glaube, das ist einfach wieder so eine absurde Sache, die eingebaut wurde, und die
Okay.
aber auch zeigt, dass der Inspektor keine Ahnung hat.
Der was? Inspektor, keine Ahnung hat. Ja, stimmt, der
Ja.
glaubt es auch noch. Der glaubt es ja
Ja.
auch. Ja.
Also man könnte das auf jeden Fall auch wieder als Bezug auf die Atombombe sehen. Ich
Ja,
glaube das nicht, dass
bestimmt. Ja, bestimmt.
niemand hat
Aber
da
es.
ernsthaft geglaubt, dass die jetzt, also vielleicht der Inspektor, aber das würde wie gesagt einfach nur dem seine Unfähigkeit zeigen, dass die da jetzt, also die Doktorin, die das gesagt hat, hat auf jeden Fall nicht geglaubt, dass es da, dass daran lag, da bin ich überzeugt.
Ja.
Für mich jetzt.
Aber noch vielleicht ganz kurz dazu, in dieser Unterhaltung zwischen dem Inspektor und Zahnt, sagt sie ja, als ob wir nicht imstande wären, gefährliche, ungefährliche Patienten zu unterscheiden. Dann sagt der Inspektor, das Unterscheidungsvermögen versagte jedenfalls bei Beutler und NSD krass. Ey, das ist so offensichtlich. So Zahnt, die Doktorin sagt einfach so, ja, hey, ist doch alles okay. Und er so, sie wissen schon, dass sie zwei Leichen haben. Also, ich finde das einfach nur witzig. Das war alles, was ich sagen wollte.
Vielleicht hätte ich das gerade schon angeteased, mein Plothole. Wenn Möbius sich wirklich freiwillig da ins Irrenhaus einliefern hat lassen, wegen seinen Erfindungen, warum verbrennt er die nicht gleich? Warum nimmt er die mit? In meinen Augen macht das keinen Sinn.
Vielleicht hat er die erst im
Dann soll er die nicht
Sanatorium
schreiben.
gemacht.
Also in meinen Augen macht das
Okay.
keinen Sinn. Das ist
Okay.
in meinen Augen wirklich ein echtes Plothole so. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie zu rechtfertigen mit, der ist halt irre oder sowas.
Weil er ist ja nicht
Wenn du,
irre.
wenn, ja. Wenn du dich da einliefern lässt, weil du glaubst, dass deine Sachen so gefährlich sind, dann ist doch das Erste, was du machst, bevor du dich einliefern lässt, die Aufzeichnungen zu verbrennen. Also, oder zu vernichten. In meinen Augen macht das keinen Sinn, aber sonst würde das Stück nicht funktionieren.
Oder zumindest die Wendung am Ende würde nicht funktionieren.
Ja.
Ja. Genau, aber jetzt, das ist für mich die allumfassende Frage in diesem Stück, dass was ist wahr und wer ist verrückt und wer ist nicht verrückt? Ich kann mich nicht entscheiden, ob jetzt die wirklich alle komplett rational sind, ob wirklich alle, ob das wirklich so ist, wie sie sagen, also ob wirklich die Spione Spione sind oder ob sie sich das alles nur ausdenken und ob das alles einfach nur Hirngespinste sind. Und ist die Irren erst sind dann, also ist es wahr, dass die ganzen Aufzeichnungen,
Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das könnte auch sein, dass das wirklich alles irgendwie erfunden ist. Also, dass sie alles.
dann würde es nämlich auch erklären mit deinem Plothole. Wenn die wirklich verrückt sind, dann kann man,
Ja.
würde ich schon sagen, ist er wirklich verrückt und dann schreibt das auf und dann ist auch egal, was die Irrenärztin damit macht, weil das sind einfach nur irgendwelches Gekritzel.
Das ist cool. Das stimmt. Das stimmt. Gut.
Und ja, nachdem die Personen NSD und Beutler andere Persönlichkeiten annehmen, kann man sich auch nicht mehr sicher sein, dass sie Spione sind. Oder kann ich mir zumindest nicht mehr sicher sein.
Ja.
Keine Ahnung. Es finde ich alles ein bisschen. Also, ich kann denen einfach nicht glauben. Ist egal. Weiter geht's.
Ja, Frau Zahn sagt ja auch, für wen sich meine Patienten halten, bestimme ich. Ich kenne die
Ja.
weitaus besser, als sie sich selbst kennen.
Ja, das ist gut. Das ist gut.
Aber es ist auch ein bisschen Foreshadowing,
Ja. Das ist.
ne?
Ja. Ich fand das trotzdem gut, ja.
Okay. Ich habe jetzt eingeleitet mit dieser Frage, ist die Menschheit bereit, die Weltformel zu kennen? Wir haben jetzt da Untersuchungen angestellt und jetzt irgendwie am Ende festgestellt, alle sind verrückt. Alles ist super absurd, wir haben keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt einfach mal für mich selber versucht, gesamtinterpretationsmäßig eine Antwort darauf zu finden. Und so habe ich mir gedacht, wenn du Wissenschaftler bist, versteck deine Erfindung nicht. Sie kommt sowieso irgendwann ans Licht und werden dann im Zweifelsfall sogar missbraucht, wenn du nicht selber moralisch voranschreitest. Das habe ich so ein bisschen als, was ich jetzt für mich, klar, da ist jetzt nicht das mit dem Ost-West-Regierungskonflikt, bla bla bla, berücksichtigt, aber so, was ich für mich daraus mitgenommen habe.
Nee, aber es ist gut.
Da kann mir niemand was reinreden. Auf Die Frage, ist die Menschheit bereit, die Weltformel zu kennen? Ich glaube, wenn du drauf kommst, alles, was gedacht werden kann, wird irgendwann gedacht, dann musst du auch
Ist seine
möglichst
Moral
moralisch voranschreiten, die zu verwenden.
so zu verwenden, dass es eben nicht missbraucht werden kann. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn du so schlau bist, auf die fucking Weltformel zu kommen, dann schaffst du es auch, dass sie nicht falsch verwendet werden kann. Würde ich mal so
Richtig.
behaupten, als dummer Nichtphysiker.
Ah ja. Ich glaube, schöner kann man diese Folge nicht beenden, oder?
Ich habe mich als
Vielleicht, wenn
dumm
du uns noch kurz
bezeichnet.
was vom Film erzählst.
Oh ja, stimmt. Den fand ich recht schlecht tatsächlich
Oh.
im Vergleich zu der Dame und die Panne. Ist der Film nichts wirklich wie einfach nur die tragen vor, was im Stück steht, sondern da wurde schon sehr viel Kreativität ausgelebt. Und es ist bestimmt ein guter Film, aber es ist nicht, sag ich mal. Da kann man nicht sagen, dass es das Buch ersetzt, sage ich mal. Also,
Keine Schauempfehlung.
nicht, ja. Ach komm, boah, was soll's. Weil er sonst nichts zu tun hat am Dienstagnachmittag.
Was mal zu machen. Dann sage ich, das war die heutige Folge Spargel auf dem Balkon. Wir stellen uns jetzt aber noch, wie immer, eine oft nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Wer will, kann da gerne noch zuhören.
Meine ist komplett ernst, aber das sehen wir dann. Aber meine ist ein bisschen größer, deswegen fang du an. Also
Okay.
allumfassender, sag ich mal.
Pass auf. Das liegt auf der Hand. Die Frage muss man stellen. Eigentlich haben wir gerade auch schon die Antwort gegeben, aber vielleicht kannst du das ja ein bisschen humoristisch auflockern.
Ich versuch's.
Du hast die Weltformel entdeckt. Irrenhaus? Fragezeichen. Was machst du?
Ich bin im Ehrenhaus, oder was?
Nee, du hast die
Oder was?
Weltformel
Achso.
entdeckt. Was machst du? Irrenhaus? Fragezeichen.
Nein. Step
Oh
1,
nein.
Buch schreiben. Step 2, Profit. Step 3, I don't know. Step 4, make profit again. Also Geld meine
Also
ich damit. Geld.
einfach Geld machen.
Ich meine, was anderes ist in dem Kapitalismus, oder?
Philipp von Zahn?
Nein. Was? Ich glaube
Okay,
nicht.
gut. Was würde ich damit machen?
Ja, bist du
Habe ich vorhin schon gesagt.
Moralintegrer? Ja, du bist so ein Moralintegrer.
Also mich würde man aus anderen Gründen in Irrenhaus sperren. Deswegen stellt sich die Frage nicht, weil ich dann, ja. Okay. Spaß
Aber
beiseite. Ich glaube, du hast eine ziemlich gute und wichtige und ernste Frage jetzt am Ende vom
auf
Dürrenmatt.
genau, wir haben jetzt alle wichtigen Werke, die wir als wichtig empfinden, durchgelesen. Das erste war Der Richter und sein Henker. Dann haben wir uns die Dame angeschaut, dann die Panne und jetzt die Physiker. Was hat dir am besten gefallen? Welches Stück hat dir am besten gefallen? Warum? Willst du vielleicht eine Rangliste machen? Keine Ahnung.
Also,
Kannst ja.
wenn man die Folgen gehört hat, kann man jetzt schon so ein bisschen eine Tendenz erkennen.
Ja.
Ganz hinten auf jeden Fall ist der Henker.
Okay, ja.
Das war jetzt zwar nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht unbedingt mein Geschmack. Also, auf meiner Geschmacksskala würde ich ihm in Schulnoten eine 3 geben.
Aha.
Also war jetzt nicht super schlecht, aber auch nicht echt nicht gut. Die Dame hat mir durchaus schon besser gefallen, habe ich auch gesagt. Ich fand die echt nicht schlecht so. War jetzt aber auch nicht super krass. Würde ich eine 2 geben. Die Physiker, jetzt um das mal einordnen zu können, ich habe am Anfang gesagt, hat mir erst nicht gefallen, dann doch wieder gefallen. Ich muss sagen, nachdem wir das besprochen haben, gefällt sie mir weniger. Also ich habe mir hier
Ja.
aufgeschrieben, ich habe gewusst, dass sie die Frage stellen müssen, habe mich hier schon aufgeschrieben, Physiker 1 bis 2. Ich würde jetzt aber eher auf eine 2 plus tendieren,
Okay. Aber
weil.
warum magst du denn die Physiker so arg? Du hast so gesagt, ah, ich mag den, das ist richtig gut. Was hat dir denn vorher oder so, keine Ahnung, besonders gut gefallen? Was hat so
Also,
ein bisschen der Kick gegeben, sag ich mal? Es
einmal
gibt
muss
ja
ich
immer
sagen,
so
ich
ein
glaube, ich
bisschen
mag so
USB.
diepe Komödien,
Ah,
sag
okay.
ich
Okay.
mal so. Diese Szene habe ich ja vorhin schon gemeint, mit dem, wo Newton sich dann doch für Albert ausgibt und so, finde ich absolut großartig. Ich finde es auch cool, wenn da irgendwie Glauben. Und dann das Motiv von Wissenschaftlern an sich finde ich auch super cool. Das Motiv der Weltformel und sowas, über sowas nachzudenken, krasse Erfindungen. Diese Motive finde ich einfach cool. Und ich würde deswegen sagen, dass der Grund, warum mir die Physiker so gefällt, nicht unbedingt die Umsetzung des Stückes ist, sondern eher die Motive.
Ja, bin ich
Also
einverstanden
das,
mit.
ja, also wenn ich im Vergleich anbringen darf, die Neuromancer Trilogie, Science-Fiction-Buch, auf dem Punk-Genre begründet haben, bin ich auch ein ziemlicher Fan von, obwohl ich die Bücher und den Inhalt sehr lange Szenen eher ein bisschen Käse finde, aber dadurch, dass es so dieses Genre ist, dieses Thema, dieses Theme, finde ich ziemlich cool. So, jetzt kommen wir zur Panne. Großartig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wirklich, wirklich cool. Ich glaube, wir haben in
Ja.
der Folge auch echt schon genug gelobt. Ganz klar eins. Philipp, wie
Ja,
sieht
ja.
deine Rankingliste aus?
Okay, ich hatte im Kopf gerade eine, aber ich musste den noch ein bisschen umstellen. Ja, auf jeden Fall Platz 1, auf jeden Fall die Panne. Kann man
Freut
nicht,
mich, dass wir das so ähnlich sehen.
kann man nicht anders sagen. Ich muss sagen, das erste Mal, wo ich den Hancock gelesen habe, hat das mir gar nicht gefallen, aber je länger, und das ist wahrscheinlich auch das, wo ich mich am meisten einfach damit beschäftigt habe, muss ich sagen, gefällt mir die am besten als nächstes,
Ach,
der
krass.
Henk in der Richtung der Senke, aber ich glaube auch nur, weil ich mich am meisten damit beschäftigt habe. Dann kommen die Physiker und dann die Dame. Die Dame, finde ich, ist, weiß nicht, mir gefällt einfach das, die Idee da einfach nicht, dass da einfach irgendjemand reinkommt und dann, also das hat schon interessante Fragen aufgeworfen, aber die sind halt jetzt ein bisschen veraltet und schon noch so häufig.
Bro, wir haben da einen direkten Bezug zu heute hergestellt in der Folge,
Ja,
einen
schon.
Gegenwartsbezug.
Der ist sogar ich hergestellt, oder? Nein, aber ja, genau. Die Physiker finde ich auch gut. Ich glaube, wenn ich mich noch mehr reinfahre. Ich glaube irgendwie, es wird dünner ein bisschen. Diese Dramen, die haben nicht so viel Inhalt, deswegen kann ich da nicht so viel. Ich glaube, Dürrenmatt ist wirklich jemand, der profitiert von sehr viel Text, wo er sehr viel reinballern kann. Und bei Drama kannst du einfach nicht so viel reinballern, weil er, ich meine, du hast nur 2 Stunden Zeit, das Stück aufzuführen. Und dann geht das
Ja.
Publikum so. Deswegen, genau, wäre das meine Rangliste.
Super. Besser wird's nicht. Wenn wir uns wiedersehen, haben wir neun Autoren. Wollen wir da schon mal sagen, wer es ist, oder wollen wir es spannend machen?
Ich glaube, wir machen es spannend. Man sieht es
Wir
früh
machen es
genug, würde ich
spannend.
sagen.
Okay, vielleicht entscheiden wir es ja noch um.
Eben.
Dann, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Seid gespannt auf nächste Woche. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.